Internet as we know it today is that space where everybody is a peer, where everybody has the same opportunity of participation into this public space.
Internet, wie wir es heute kennen, ist ein Raum, in dem jeder ein Peer, also ein Gleichgestellter ist. Jeder hat die gleichen Möglichkeiten, daran teilzunehmen. Die geografische Lage ist dabei egal. Also, wenn du Zugang zum Internet hast und nicht zu ChinaNet oder IranNet oder TunisiaNet, wo die Leute keinen Zugang zum wirklichen Internet haben, wenn du heute noch Zugang zum Internet hast, bist du ein Peer unter anderen, unabhängig von der Herkunft, dem Ziel oder dem Inhalt deiner Kommunikation. Das ist das Internet. Als Gegenmodell stellt er das Internet nach den Wünschen von einigen der Service-Provider vor.
You got the 29 €, $29 Internet Basic Service, or you got access to MSN.
Du bekommst für 29 Euro oder Dollar den Internet-Basis-Service, wo du Zugang zu MSN, eBay und Ähnlichem bekommst. Wenn du mehr zahlst, bekommst du sogar Zugang zu Wikipedia, Google und Yahoo-Inhalten. Nur wenn du noch mehr zahlst, bekommst du sogar den Publisher-Zugang, womit du dann auch Daten senden kannst und nicht nur empfangen. Das Schlüsselwort dabei ist die Netzneutralität. Dies bedeutet, dass Zugangsanbieter, die sogenannten Access Provider, Datenpakete von und an ihre Kunden unabhängig davon, woher diese stammen oder welche Anwendungen die Pakete generiert haben, unverändert und gleichberechtigt übertragen. Ein Gesetzespaket, was dies auf EU-Ebene regeln sollte, ist das Telekom-Paket. Dies wurde im November letzten Jahres nach langen Diskussionen von den EU-Gremien abgesegnet. In den Formulierungen zum Thema Netzneutralität ist es aber sehr vage geblieben. Die schwedische Abgeordnete Eva Pritz-Svensson kritisiert zum Beispiel, dass das Telekom-Paket die Netzneutralität nicht nachhaltig sichere. Das Internet könnte zu einem besseren Kabelfernsehen werden, warnte Svensson. Kritik kam auch von den Aktivisten von La Quadrature du Net. Die schädlichen Passagen, die im endgültigen Text enthalten sind, könnten einen Schritt rückwärts für den Schutz der Grundrechte im Internet bedeuten, so die Organisation. Das Telekom-Paket schütze die Netzneutralität nicht und lasse die Tür für wettbewerbsschädliche Praktiken seitens der Internetanbieter weit offen. Diese könnten nun ungehindert in den Datenverkehr eingreifen, um ihre kommerziellen Interessen durchzusetzen. Ein anderer Aspekt des ungehinderten Datenverkehrs im Internet sind die Internetsperren, die der ehemaligen Familienministerin von der Leyen den Spitznamen Zensursula eingebracht haben. Hierbei soll eine vom BKA gepflegte Liste die DNS-Weiterleitung auf Seiten mit Kinderpornografie sperren. Kritiker argumentierten dagegen, dass es in den meisten Fällen ein einfaches ist, die Seiten durch einen Anruf beim entsprechenden Provider löschen zu lassen und mit den Internetsperren eine Zensurinfrastruktur geschaffen wird. Die FDP hat in den Koalitionsverhandlungen mit der CDU durchgesetzt, dass die Internetsperren ausgesetzt werden. Nach einem Jahr soll eine Neuüberprüfung stattfinden. Ein Aktivist des Vereins Missbrauchsopfer gegen Internetsperren, kurz MOGIS, warnt dennoch weiterhin davor, dass, wenn nicht ganze Domains gesperrt werden, vielleicht in Zukunft die Salami-Taktik gefahren wird und, wie wohl kürzlich in England geschehen, einzelne HTML-Seiten gesperrt werden.
Wir machen es ein bisschen netter, wir sperren keine ganzen Websites, wir sperren nur einzelne Webseiten. Nur einzelne HTML-Seiten oder Bilder oder so. Dazu muss man einen transparenten Proxy aufsetzen und muss die Leute dahin umleiten. Das ist in England passiert. Da wurde interessanterweise der Artikel zum Scorpions-Album Virgin Killer gesperrt. Nicht das Bild, was beanstandet wurde, nicht das dort eingebundene Bild, sondern der Artikel, in dem das Bild eingebunden wurde. Das Bild konnte man auch sehen, den Artikel nicht mehr lesen. Das Bild zeigte nämlich ein junges Mädchen, was halbnackt auf dem Cover posiert. Jedenfalls, dieser Artikel wurde gesperrt. Da wurde der gesamte Wikipedia-Verkehr über die Proxy-Server der Provider geleitet. Das heißt, für die Wikipedia sah das so aus, Mensch, wir haben nur noch 4 Nutzer in England, die haben aber ganz schön hohen Traffic. Daraufhin haben die dann mal das Bearbeiten von Wikipedia-Artikeln für die IP-Adressen gesperrt. Das heißt, für 3 oder 4 Tage konnte in England keiner Wikipedia-Artikel bearbeiten, weil irgend so ein Typ da meinte, dieses Album müsste mal auf dem Index. Aber wie gesagt, der Artikel, der Text, nicht das Bild, obwohl das Bild beanstandet wurde. Das ist auch wieder die Sache mit der Medienkompetenz bei den Leuten, die für uns Sperren einrichten.
Was die Anwendung solcher Proxys nebenbei für Auswirkungen hat, beschreibt er folgendermaßen.
Im Wesentlichen ist es so, dass es alleine das Vorhandensein einer solchen Technologie untergräbt die Vertraulichkeit jeglicher Kommunikation ohne Ende-zu-Ende-Verschlüsselung. Das ist so eine Art Shelling-Effekt. Nur, dass wir wissen, dass es sie gibt, verhalten wir uns schon anders. Das ist ganz wichtig. Bei vielen diesen Themen geht es eigentlich nicht darum, was kann gemacht werden, sondern was macht es mit uns. Und das ist eben genau dieser Eingriff in unsere Privatsphäre.
Dass Proxys neben Filtern und Überwachen auch ein Mittel zur Anonymisierung sein können, zeigt das Tor-Projekt. Verbindungen werden bei Benutzung der Tor-Software durch ein verteiltes Netzwerk von Proxy-Servern geleitet, wodurch keine Rückschlüsse auf Anfang und Ende einer Verbindung gemacht werden können. Gleichzeitig ermöglicht es oftmals die Erreichbarkeit gesperrter Seiten, zum Beispiel aus China und dem Iran. Wie diese Sperrungen in verschiedenen Ländern durchgeführt werden, dazu Roger Dingelein vom Tor-Projekt.
The first ones are pretty much universal, blocked by IP address or port.
Die erste Möglichkeit ist, einfach eine IP-Adresse oder einen Port in einer Firewall zu sperren. Eine andere Möglichkeit ist, DNS-Anfragen umzuleiten. Wenn zum Beispiel wikileaks.com aufgerufen wird, wird man zu einer Seite umgeleitet, die dir erzählt, dass du das nicht lesen sollst. Wenn du Glück hast, zum Beispiel in Saudi-Arabien. In China kommt einfach eine leere Seite oder eine Fehlermeldung. China hat auch einen anderen Trick. Sie schauen in die TCP-Pakete und suchen nach bestimmten Schlüsselwörtern, zum Beispiel Falun, und senden dann, wenn sie was finden, Reset-Pakete in beide Richtungen. Der Iran hat jede Menge Hardware aus den USA und Europa gekauft, um die Pakete genauer auseinanderzunehmen und zum Beispiel SSL-Verbindungen auch auf anderen Ports als 443 zu identifizieren. In manchen Ländern sind die Menschen also darauf angewiesen, mit Erfindungsgeist aus dem jeweils zensierten Netz rauszukommen, um wichtige Informationen zu bekommen und rauszugeben und dabei keine Spuren zu hinterlassen, die einen als Urheber identifizieren könnten. In anderen Ländern wird verhandelt, Gesetze werden gemacht und wieder aufgehoben, die Auseinandersetzung um den Zugang zum Internet ist noch nicht entschieden. Auf einer Seite stehen die Geschäftsinteressen der Provider und Medienindustrie, auf einer anderen die Zensurbestrebungen der Machthaber und auf noch einer anderen die Verfechter eines offenen Internets.